Tatort Gesundheit. Euer TrueMed Podcast ab 2025. Was könnt ihr erwarten? Ihr könnt spannende Inhalte erwarten über eure gesamte Medizin, über Nahrung und Nährstoffe, über Tricks und Kniffe eurer Gesundheit, spannende Sachverhalte, aber auch einmal Kriminalfälle und nicht bekannte Hintergründe, die alle von mir recherchiert worden sind und für euch spannend aufbearbeitet werden. Ich bin Dr. Med Frank Essers, Master für Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und von Haus aus Orthopäde und kann über 30 Jahre Medizinerfahrung in diesen Podcast und für euch einarbeiten.
Meine lieben Zuhörer, ja, heute kommt schon der Teil 5 in der Burnout-Reihe. Wir hatten Renate. Renate hat herausgefunden, dass man oft, wenn man in einem Burnout landet, sich nicht an die erste Stelle gestellt hat. Und wenn man sich an die erste Stelle stellt, ist das auch zum Vorteil des Umfeldes. Hört also rein in die Folge mit Renate. Dann hatten wir Ricardo. Ricardo auch ein Burnout-Geschädigter, der mehr oder weniger selbst auf die Diagnose gekommen ist, die wohl auch sehr gut passt und der sehr gut eigene Ideen entwickelt hat, wie man aus einem Burnout rauskommt. Und er ist ja auch seines Zeichens Ideengeber. Dann hatten wir noch Heidi. Heidi, die Seelenflüsterin und Expertin für Geist, also Geist und Seele und Seelenflüsterin. Zwei Teile, also zwei Folgen des dritten Teils in der Burnout-Reihe. Sehr, sehr, sehr spannend und auch innovativ und auch durchaus für viele unbekannt. Und dann hatten wir in der letzten Folge zwei Teile, den Oliver Künstler, den Spezialisten für Narzissmus und toxische Beziehungen, wie man leichter ohne Narzissten lebt. Dafür muss man sie erkennen und wissen, was Narzissmus eigentlich ist. Hört in die 4 Folgen rein und dann geht's heute weiter mit Folge 5 in der fantastischen Burnout-Reihe. Ja, heute begrüßen wir Stefanie Kowalke. Stefanie Kowalke ist eine Glückscoach und eine Spezialistin für Neustart. Aus eigener Lebenserfahrung hat sie festgestellt, dass es manchmal nötig ist, einen kompletten Neustart durchzuführen im Leben. Und warum das so war und warum das so ist, erfahrt ihr gleich in dem Interview mit ihr. Seid gespannt. Ja, Stefanie, einen schönen guten Morgen heute am Samstagmorgen nehmen wir auf. Und ich habe dich ja gerade schon anmoderiert. Die Anmoderation ist wie immer von dir gewesen. Und was ich jetzt bei dir auf WhatsApp gesehen habe, da ist ja immer irgendwie was reingeschrieben, wie man da reingeht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemerkt. Glücksexpertin und Spezialistin für Neustart. Das hört sich ja richtig toll an. Und du hast dich in dem Themenrahmen Narzissmus bei mir auch gemeldet fürs Interview. Und da wollte ich auf alle Fälle auch eine Frau aus dem Narzissmus-Kosmos mal referieren lassen. Ich hatte die letzten beiden Folgen, ja, oder in der letzten Folge mit zwei Teilen, den Oliver Künstler drin und jetzt eben die Stefanie. Ja, sei begrüßt.
Ja, hallo Frank, ich grüße dich. Und es stimmt, ja, ich bin Spezialistin für Neustart, weil ich durch den Narzissmus, den ich ein Leben lang erfahren habe, familiär und hinterher auch in der Beziehung, ein absoluter Spezialist geworden bin durchs Leben. Ich habe alles erlebt, einschließlich Todumfallen. Und bin dann, als ich auf der Herzstation lag und die nichts gefunden haben, aber gesagt haben, sie waren definitiv tot, da habe ich meinen Change gemacht und bin dann in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen und habe endlich die Hilfsgeschichten gefunden, die ich für mich gebraucht habe, um den Wechsel hinzukriegen. Dann habe ich alles hinter mir gelassen, alles verkauft, mich von allen Menschen getrennt, die ich vorher im Leben hatte. Teilweise haben sie sich auch selbst getrennt. Bin umgezogen, möglichst weit weg, in eine völlig fremde Umgebung und habe einen absoluten Start von Null gemacht. Oh. Mhm. Von 1000 Null. Und seitdem habe ich mich gebildet, ausgebildet, belesen und bin in einem ganz fantastischen Leben angekommen. Dadurch, dass ich den Narzissmus verstanden habe, warum ich ein Opfer dessen war. Und es ist eine ganz fantastische Welt. Und Narzissten gehören dazu, die sind im Leben, die sind in jedem Leben. Mhm. Man kann auf sie schimpfen oder man kann sagen, es war die Chance, für mich endlich in meinem Leben anzukommen.
Welchen Zeitrahmen muss ich mir da vorstellen? Also wann war der Hauptcrash Und wie lange ist das her?
Also das ist jetzt 2,5 Jahre her.
Ah, okay. Relativ neu.
Und ich habe aber vorher 59 Jahre nur mit Narzissten gelebt. Mhm. In einem komischen Familienverband, mhm. die natürlich alles gut getan haben, so wie sie das konnten. Sie konnten es nicht anders. Aber ich als Empathin dazwischen habe das natürlich dann für mein Leben in die falsche Richtung gedeutet. Und ich habe mein Leben lang nach Unterstützung gesucht und habe gemerkt, dass ich sie mir nur selber geben kann, weil ich vom Gefühlsleben als Empathin auf einer ganz anderen Liga spiele.
Also wenn du sagst 59 Jahre plus 2,5 Jahre, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das ja von der Kindheit an in diesem Narzissten-Kosmos gewesen ist. Also mit Narzissten ja. aufgewachsen, ein, zwei oder mehrere oder viele, keine Ahnung, das wirst du mir gleich noch erzählen. Und dann ja. mutmaßlich ja in Partnerschaften dann auch noch und schlimmstenfalls auch noch im Beruf. Da wirst du ja, ja. gleich bestimmt drauf kommen, so diese Geschichte. Interessiert mich natürlich, wie es denn dann zu, nach 59 Jahren, ja nach wirklich relativ, also ziemlich langer Zeit, also wie du dich die 59 Jahre dann durchlaviert hast oder ob es vielleicht auch schon vorher Anzeichen gab, bis zum Totalcrash, den andere vielleicht besser vorher hören als nach 59 Jahren erst. Das würde mich ein bisschen interessieren.
Das ist der Grund, warum ich auf die Bühne und öffentlich gehe, weil ich habe immer nach einer Lösung gesucht für mich. Ich habe immer gedacht, ich wäre falsch, weil mein ganzer Kosmos drumherum, der aus Narzissten bestand, fand das ja normal. Die sind ja normal, so wie sie sind. Das ist das Richtige. Ich war ja falsch in meinem Kosmos. Und damit es anderen nicht passiert, dass sie so lange brauchen, ist es ganz toll, dass es Internet gibt, dass das Wort Narzissmus einfach kommuniziert wird und dass jeder sich auch belesen kann. Das gab es zu meiner Zeit damals nicht. Es ist wirklich, das ist meine Passion, dass die Menschen früher drauf kommen, dass sie selber was ändern können und auch müssen, um für sich ein schöneres Leben zu haben. Ich habe einfach nie die Idee gehabt, dass ich richtig bin und die anderen falsch. Weil Narzissten, wenn du einem Narzissten zuhörst, der ist immer richtig.
Hm. Kannst du das ein bisschen, ja. bisschen plastischer machen? Also wann ist dir aufgefallen, dass du in einer Umgebung bist, wo die anderen anders ticken? Und vielleicht auch gar nicht gemerkt hast, dass sie schädlich für dich sind. Oder vielleicht dann irgendwann schon. Wann ging das los? In der Schule, in der Kindheit, erst später?
Eigentlich ging es schon in der Kindheit los. Meine Eltern waren selbstständig. Es wurde immer, waren sehr nervös. Es wurde sehr gerne auch laut geredet, sehr laut geredet, auch sonntags beim Frühstück. Und wenn ich irgendwas hatte, gefühlsmäßig, was ich mitteilen wollte, musste ich gegen diese Schreierei an. Und als Empathin kriege ich ja mit, dass die anderen ihre Sorgen haben und nehme darauf Rücksicht. Ich kriege mit, dass es denen nicht gut geht und nehme darauf Rücksicht. Und irgendwann habe ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 7, bin ich aufgestanden an diesem Frühstückstisch, habe mit den Händen auf den Tisch geschlagen und da hatte ich mich noch und habe geschrien, ich will jetzt auch endlich mal was sagen, hört mir endlich zu. Und die haben einfach weitergeschrien. Und das ist einer der vielen Punkte, wo ich dann ein Stückchen aufgegeben habe. Da kommst du nicht gegen an. Mhm. Wenn ich mir ansehe, wie heute Kinder umsorgt werden und ernst genommen werden, dann finde ich das ganz traurig, dass ich das nicht erleben durfte als Kind. Ja. Mein Vater hat mich geliebt, meine Mutter hat mich ganz toll gefunden, solange wie ich gemacht habe, was sie gerne wollten. Mhm. Und mein Partner hat mich toll gefunden, solange ich gemacht habe, was er wollte, was seine Weltvorstellung ist. Ich bin zwischendurch bei den Backwarns gewesen, weil ich immer Hilfe gesucht habe. Ich wollte ein schöneres Leben. Ich wusste ja, dass meine Gefühlswelt nicht so ganz falsch sein kann. Mhm. Da bin ich wieder in so einen Familienverbund geraten, der genauso war wie mein Familienverbund, nur unter dem Deckmäntelchen der Spiritualität. Ich habe morgens um 3 schon meine Meditationen gemacht und bis nachts um 11 gearbeitet, um bloß zu mir selbst zu finden. Und wieder war es ein narzisstisches Umfeld, was mich nur brauchte, um sich selber besser zu fühlen und darzustellen.
Aber ist es so, dass deine beiden Eltern Narzissten waren? Das Thema hatten wir ja letztes Mal bei
Ja,
Oliver Künstler auch so ein bisschen. Oder ob das, wie war das
es
denn
war
da?
eher meine Mutter,
Mhm.
ja, die auch später, bevor sie gestorben ist, dann alle durch die Gegend geschickt hat, alle gegeneinander ausgespielt hat. Hauptsache, sie war die Königin von allem. Und das ist mir aber erst aufgefallen, nachdem sie gestorben ist. Sie ist 2020 gestorben. Und da ist mir aufgefallen, wie übergrifflich das war und wie wenig ich dabei vorgekommen bin. Ich bin gar nicht wahrgenommen worden. Es ging nur immer um sie.
Ja, ist denn dein Vater dann auch so ein Empath eher oder weniger Narzisst? Oder wär das vielleicht dein Verbündeter gewesen oder als Tipp, sich von den Familien, also wenn jetzt nicht beide Elternteile Narzissten sind, sondern nur einer oder einer ganz wenig und die andere viel mehr oder der andere viel mehr, dass man sich einen Verbündeten suchen kann als Jugendlicher? Also Kind merkt man das wahrscheinlich noch gar nicht.
Mein Vater hat mich immer beschützt, da habe ich mich auch sicher gefühlt. Ja, der war auch empathisch, der hat auch ein großes Herz gehabt, aber er hatte dann andere Dinge, die einfach mich nicht wirklich haben sicher sein lassen und auffangen lassen. Ja, da möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht drüber reden. Er hatte also auch so seine anderen Probleme. Das heißt, ich war irgendwo immer auf mich alleine gestellt. Meine Geschwister wurden von meiner Mutter auch gegeneinander aufgehetzt, gegen mich aufgehetzt. Und uns wurde jedem immer eine unterschiedliche Variante einer Geschichte erzählt. Das heißt, keiner wusste irgendwie, was mit dem anderen los war. Und das war der Grund, warum ich dann natürlich dieses Muster immer weitergelebt habe, weil ich kannte keinen anderen. Ich kannte niemanden, der nicht narzisstisch war. Ich war falsch.
Wobei der Vater ja nicht, der Vater war ja wohl nicht so. Aber der ist nicht so aufgefallen wahrscheinlich, ne?
Der
Und
hat
ja.
sich einfach verzogen. Der hat dann Blödsinn gemacht. Er ist in eine Spielbank gegangen, hat alles Geld verzockt und dann gab es wieder ein Riesentheater und dann ist er mal fremd gegangen. Dann sollte sich getrennt werden, aber ein Narzisst trennt sich ja nicht, ne? Der will ja seine Abhängigen bei sich halten und er war eigentlich selber auch durch den Krieg etwas geschädigt und unsere Elterngeneration hat einfach nicht geredet, nicht an der richtigen Stelle geredet.
Also wenig reden, gut, okay. Und
Ja.
wie ging das dann weiter? Also ich meine, wie gesagt, 59 Jahre irgendwann, du hattest eben tot, also da kommen wir ja noch gleich noch zu. Wie hat sich das dann ja potenziert oder gab es da Wellenformen oder?
Ich habe immer in zwei Welten gelebt. Ich habe einmal in der Welt außerhalb zu Hause gelebt und da war ich auch sehr erfolgreich. Da habe ich mich gebildet, da konnte ich mehr mein eigenes Potenzial leben. Und in der Welt zu Hause, egal mit wem zu Hause, ich war nie alleine. Ich hatte immer Narzissten um mich rum. Da habe ich das andere Leben gelebt. Es war also wirklich wie zwei Leben. Wobei ich sagen muss, ich hatte unterschiedliche Chefs, ich hatte auch sehr narzisstische Chefs. Ich habe aber so spätestens alle 7 bis 9 Jahre die Tätigkeiten gewechselt, weil sie mir langweilig geworden sind, weil ich neue Herausforderungen gesucht habe. Und dann habe ich eben einfach unterschiedliche Chefs erlebt, aber zu Hause, also privat, ganze Umfeld immer narzisstisch.
Wie lange bist du da verheiratet gewesen oder zusammen gewesen in der Partnerschaft?
Ich hatte 34 Jahre eine feste Partnerschaft. Ich hätte geheiratet, er wollte nie heiraten, weil ein Narzisst will ja auch sich nicht verpflichten. Der will ja bedient werden, ja, emotional und auch anders. Und ich war vom Intellekt her viel schlauer als er. Deswegen habe ich immer gedacht, mir passiert das nie, dass ich dann mal in so eine ungute Beziehung komme. Und Narzissten fangen an mit Lovebombing. Er hat es tatsächlich geschafft, die ersten Jahre, nicht Wochen, Monate, sondern die ersten Jahre, mir den Himmel zu Füßen zu legen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dann habe fallen lassen, weil ich ja aus so einem narzisstischen Hintergrund kam, war ich immer vorsichtig, wo kriege ich den nächsten Trigger, wo kriege ich den nächsten ins Kreuz gehauen. Und irgendwann fing das mit den ganzen Kleinigkeiten an. Dann wurde ich mal geghostet. Ich denke, was habe ich gemacht? Dann habe ich ihn angesprochen, habe keine Antwort gekriegt. Ich wollte natürlich, dass meine große Liebe mich liebt. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er irgendwelche Probleme, habe ihn angesprochen, ich wurde weiter geghostet. Aus dem Nichts. Dann hat er gemerkt, dass ich vielleicht überlege, wegzugehen, weil mir das zu blöd wurde. Und dann fängt er wieder an mit Lovebombing. Das geht in Wellen. Sobald du fast weg bist, holen sie dich wieder. Bist du wieder da, werden sie dich in die Richtung kriegen, dass du dich beschimpfen lässt, erniedrigen lässt, abservieren lässt, ghosten lässt. Ganz schlimm.
Wie meinst du das Ghosten? Da wart ihr doch zusammen, habt ihr zusammen gewohnt und trotzdem geghostet?
Ja, wir haben die ganze Zeit zusammen gelebt. Ne? Also erst haben wir im Ashram zusammen gelebt, bei den Bhagwans.
Ah, okay.
Und dann bin ich ausgezogen und dann hat das keine 14 Tage gedauert, dann ist er hinterhergezogen. Und ich habe ja damals in den jungen Jahren immer noch gedacht, ja, der ist an Selbstentwicklung interessiert, der ist ja dann jetzt auch in diesem spirituellen Hintergrund gewesen und so weiter. Das gibt was, wenn wir nur aus dieser komischen Familie da rauskommen. Und ich habe mir dann auf die Fahne geschrieben, was ich heute erst weiß, dass ich ihn rette. Er hat eine ganz, ganz, ganz schlimme Kindheit gehabt und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, wenn ich ihn nur genug liebe, das ist der typische Satz, den Narzisstenopfer im Kopf haben, wenn ich ihn nur genug liebe, dann wird er das irgendwann verstehen und dann können wir ein super tolles Leben haben und zusammen alt werden.
Habt ihr Kinder?
Nein.
Mit Bhagwan finde ich interessant. Also ich habe mit Bhagwan eigentlich wenig am Hut. Ich kenne nur die Buggy in Düsseldorf damals, also die Bhagwan-Disco.
In Köln,
ne? Diese, ja, ja, die, also ich war in der Buggy ein paar Mal in Düsseldorf. Die Musik war super, ich fand das Ding zu hell. Also ich fand mich zu sehr beobachtet, zu sehr Zeit zumindest. Leute fand ich auch so lala. Und da liefen ja auch die Sanyasins, hießen die, glaube ich, ne? Da liefen da rum mit diesen orangenen Kutten. Und habe ich irgendwann, aber auch relativ letztes Jahr oder vorletztes Jahr, eine Doku gesehen. Der ist ja dann irgendwann aus Indien, wo er gewesen ist, dann auch nach in die USA, glaube ich, dann gegangen. Genau, da
nach Oregon,
genau, mit seiner ganzen Entourage da. Und wie dann hat er eine ganze Stadt dort gebaut mit seinen Leuten. Und während das in Indien noch sehr so diese ja, schon sektenmäßig, aber irgendwo dieses Spirituelle hatte, war das ja dann in den USA schon sehr kommerzialisiert, die ganze Geschichte, und fast mit Sklavenhalterei. Also zumindest war das so in dieser, die Dokumentation hat auch einer seiner abtrünnigen ehemaligen Partner, der war, glaube ich, der Interviewpartner von dieser Dokumentation. Als dann Bhagwan irgendwann gestorben war, hat er sich quasi davon losgeeist oder vorher schon, und aus dem Umfeld kam diese Dokumentation, sehr spannend war das. Und dann eben zu sagen, hier Bhagwan nutzt eben seine Anhänger ähnlich aus wie der Narzisst, vielleicht jetzt nicht ganz so viele Tausende oder Hunderte, aber eben auch sein Umfeld. Das finde ich ganz spannend. Aber das passt natürlich auch zu dem, was ich jetzt in der Dokumentation gelernt habe, ne? Wie die Menschenfänger, also diese Menschenfänger, die ja Sektenführer ja immer sind, wie die eben mit oder zumindest ähnlich oder sogar gleichzustellen sind mit Narzissten. Nur vielleicht noch schlimmer, weil sie es ja natürlich dann in Riesenmengen machen. Ne? Also es ist schon spannend. Und dann hast du dir den auch noch gesucht, ne? So einen Typen.
Da oder kommt diese Massenpsychologie noch.
Ja.
Ja. Um einmal kurz abzuschweifen. Es gibt einen super Test. Man hat irgendwo, ich glaube in der Pfalz, haben Psychologen getestet. Und zwar wurden in einen Raum 5 Leute gesteckt. 4 Leute mit einem absoluten positiven Mindset und einer mit einem negativen Mindset. Und die haben mehrere tausend Leute getestet, also mehrere hundert Gruppen. Und das Ergebnis war immer dasselbe.
Und zwar, soll ich jetzt sagen?
Das negative Mindset hat innerhalb kürzester Zeit die ganze Stimmung versaut und die ganzen Leute waren schlecht drauf. Das ist was von Massenhysterie-Psychologie. Und jetzt darfst du raten, wie lange der Test gedauert hat. 8 Minuten.
Oh. 8 Minuten.
Ja?
Also das heißt, das ging dann über die Redezeit hinaus. Das war schon allein die Stimmung schon, die Energie wahrscheinlich, die dann da
Die
schon.
Energie, alleine diese Energie. Und die Narzissten, die finden sich selber ja ganz toll, sind sehr, sehr überzeugend. Ganz, ganz viele Menschen in Führungspositionen sind Narzissten. Und ich habe meine eigene Theorie dazu, die sind Narzissten, weil sie, als wenn sie so ein Empath wären wie ich, würden sie kaputt gehen an dem, was sie an Fehlern machen und was das mit Menschen macht. Und ein Narzisst, dem ist das egal, was mit dir ist, Hauptsache ihm geht's gut. Ja? Und deswegen ist in vielen Führungspositionen sowas zu finden. Und guck dir die Filme an, die im Fernsehen laufen. Der Bösewicht ist immer Narzisst. Die Leute finden das faszinierend, dass es so eine andere Energie gibt. Sie
Das ist
gehört
ja.
einfach zum Leben dazu. Aber die Kunst dabei ist, sich davon zu lösen und zu sagen, okay, du so, ich so.
Ich muss ja sagen, ich bin ja bei all meinen Sachen, die ich so bearbeite, kein Freund von Schwarz und Weiß. Ich bin ja immer eher so ein bisschen bei allem, wo wir uns befinden, von Grauzone, von der Mitte, also wo in der Richtung der Mitte befinde ich mich. Und deswegen bin ich den puren Narzissten schwierig, genauso wie den völlig ohne narzisstischen Zügen lebenden Menschen auch schwierig. Auch weil ja viele schon sagen, eine gewisse Narzissmusstruktur gehört zum, also eine eigene, gehört zum Großwerden, zum Erwachsenenwerden aus dem Kind heraus mit dazu. Die Frage ist nur, wo befinde ich mich? Und wenn wir mit Oliver Künstler, ne, in der Folge dort oder in beiden Folgen, beiden Teilen, das ist im Prinzip, wenn wir über Narzissten sprechen, du auch, du hörst dich auch insgesamt ganz ähnlich an wie er, muss ich sagen, dann sprechen wir ja halt über pathologische Narzissten. Das heißt aber auch, es gibt Narzissten, die sind noch nicht pathologisch oder Narzissten, die gar nicht pathologisch sind oder vielleicht nur nicht ausreichend schädlich sind. Also sozusagen nur mit Vorsicht zu genießen oder vielleicht noch zu führen sind sogar. Genauso wie der Empath, wie du jetzt sagst, sicherlich auch narzisstische Züge noch hat. Also dieses so und so und gegen ist vielleicht zum Erklären, zum Abgrenzen nicht verkehrt, aber ich sehe halt da sehr viel fließende Dinge. Und der Bösewicht, wo du gerade von gesprochen hast, ich habe gerade irgendwie spontan an Joker gedacht, warum auch immer, auf alle Fälle, das sind ja dann die Psychopathen.
Das sind die
Ne? Hannibal
Psychopathen,
Lecter
genau.
und was ich nicht, was sind diese Leute, das sind diese ganz überzogenen nicht, aber die gibt es ja wirklich, ne? Also, aber die überhöhten, auch sich überhöhenden pathologischen, also hyperpathologischen Narzissten. Aber auf dem Weg dahin gibt es so viele, und ich habe letztes
Genau.
bei Oliver Künstler hat gesagt, so grün bis leicht schon gelb bis orange, dann eben die roten, und ich erhoffe mir einfach, aus einem therapeutischen Aspekt heraus, da kommst du ja vielleicht gleich drauf, dass es eben, du hast eben was gesagt von heilen, ne? Also du wolltest dann auch dem Narzissten helfen. Also es gibt eben viele Narzissten, die sind verloren, denen kannst du nicht helfen. Aber ich erhoffe mir, dass man eben Menschen im narzisstischen Spektrum noch helfen kann, bevor die nicht mehr zu retten sind. Vielleicht kannst du darüber auch was sagen, aus deiner Erfahrung.
Ja, also grundsätzlich gehe ich ganz d'accord mit dir. Auch ich habe meine narzisstische Seite. Ja, jeder hat einen narzisstischen Part, der gehört dazu, was ich auch anfangs gesagt habe. Aber dieser krankhafte Narzissmus entsteht im Laufe des Lebens dadurch, dass nicht genug gegenübergegeben wird. Und das ist das Einzige, was ich mir vorwerfe, dass ich als Kind konnte ich das nicht, in der Familie konnte ich das nicht, aber später hätte ich den Sprung durchaus schaffen können, wenn ich mal die Idee gehabt hätte, einem Narzissten ein Gegenüber zu bieten und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Guck dir mal an, was du mit anderen machst, ja? Was da passiert. Das ist nicht in Ordnung, dein Verhalten. Das ist übergrifflich, das ist so und so und so und so. Habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Jetzt weiß ich es Gott sei Dank besser. Und ich habe durchaus in meinem neuen Bekanntenkreis auch einige Kandidaten, die so sind, aber ich merke mit Freude, dass ich komplett anders mit denen umgehe und dass das viel, viel besser funktioniert, weil ich anders damit umgehe.
Das heißt, dass dein fehlendes Wissen aus der Erfahrung oder aus der mangelnden Erfahrung, weil du nur in diesem Umfeld warst, mit den Narzissten oder mit den, sag ich mal, noch nicht pathologischen Narzissten umzugehen, kann sogar dazu führen, dass die immer narzisstischer werden. Also ist das sozusagen an sich ein sich ernährendes System, wo zu sagen,
richtig, ja. Richtig. Wenn ein Narzissten und Empathen passen wunderbar zusammen, aha, weil der Narzisst tut so, als ob er empathisch ist, spiegelt dich und der Empath denkt endlich jemand, der auch so ist wie ich.
Ah, okay.
Ja? Hm. Das ist ein ganz perfides Spiel. Das läuft beim Narzissten unbewusst ab und beim Empathen, der springt einfach darauf an, weil er gibt dir am Anfang genau das, was du als Empath brauchst. Eine Sicherheit, eine Spiegelung, ja. Die Welt ist gut und wir können alles schaffen und. Alles das, was man so hören will. Nicht nur als Frau, auch als Mann. Ich kenne auch durchaus genügend Männer, die unter narzisstischen Frauen leiden. Ja. Mhm. Und es ist ein Wechselspiel. Und der Narzisst wird immer narzisstischer, wenn der Empath immer weiter versucht, den Narzissten zu unterstützen, anstatt sich abzugrenzen.
Ja, das war Teil 1 des Interviews mit Stefanie Kowalke. Vielen Dank, Stefanie. Ja, auch heute ein Teil 1. Der nächste Teil kommt nächste Woche am Sonntag zur gewohnten Zeit. Und die Woche bis dahin, deswegen habe ich auch heute wieder eine Trennung gemacht, ist natürlich dazu gedacht, mal über die eigene Situation nachzudenken, ob man Narzissten kennt, ob man selbst im Narzissmusumfeld lebt, ob man da was dann ändern muss, also vielleicht sogar bis zum Neustart oder eben auch nicht, oder ob man auch eigene narzisstische Züge hat, die man vielleicht auch auflösen kann oder noch auflösen kann, bevor sie schlimmer werden. Da empfehle ich auch dann natürlich die Folge mit Oliver Künstler, dem Narzissmus-Experten. Und wer die Burnout-Reihe nicht von Anfang an gehört hat, also von Renate über Ricardo, Heidi und natürlich Oliver, der mag natürlich auch erst nochmal in die ersten Folgen reinhören, weil das gar nicht so geplant war, aber das Ganze doch sehr schön ineinander verzahnt ist und jeder Experte wieder anders das Thema angeht. Und ja, ich kann mich jetzt nur verabschieden für nächste Woche. Bis nächste Woche am Sonntag, wenn der zweite Teil kommt mit Stefanie Kowalke.
Ja, meine lieben Zuhörer, ihr hört den TrueMate Podcast, Tatort Gesundheit, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und freut euch auf die nächsten Folgen. Ich hatte schon darüber gesprochen, was da kommt. Gerne könnt ihr mir 5 Sterne geben. Ihr könnt mich verlinken, verliken und an andere Hörer empfehlen, weil ich glaube, das, was ich hier zu sagen habe, eben als True Mate, als ehrliche oder wahre Medizin, geht eigentlich niemanden nicht an, sondern jedem. Es geht jeden an und deshalb gibt es kaum jemanden, der meinen Podcast nicht hören sollte. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tatort Gesundheit, euer True Mate Podcast.